lese den Predigttext, Psalm 4. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Psalm Davids. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Amen.
Lasst uns noch einmal beten. Großer Gott, danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und bitte, lass uns jetzt offene Ohren haben, dass wir gut zuhören, was du zu sagen hast. Amen. Viele Menschen leiden an Schlafstörungen. Noch viel mehr leiden an subjektivem Schlafmangel und geben an, dass sie sich regelmäßig nicht erholt fühlen oder nicht ausgeschlafen. Dafür gibt es viele, viele verschiedene Gründe. Anfang Februar veröffentlichte dazu das Ärzteblatt ein paar Zeilen und sagte, dass fast 9 von 10 Menschen nachts teilweise mehrfach aufwachen. Hauptursache ist demnach mit 57% der Drang auszutreten. Sorgen und Stress sind mit 22% eine weitere häufige Ursache für Schlafunterbrechungen. Aber auch Frieren und Schwitzen, also auch 22%. Also viele verschiedene Faktoren. Ein wichtiger Faktor sind die besagten psychischen. Auch Depressionen und Angststörungen können Schlafstörungen bedingen. Und es ist natürlich jedem klar, dass wenig Schlaf nicht gut sein kann. Sei es für die Stimmung, die Tagesleistung, den Straßenverkehr, das Immunsystem, das Gedächtnis und so weiter. Aber was will man machen, wenn abends die Gedanken anfangen zu kreisen, der Tag wieder anstrengend war und auf einmal muss man über alles reflektieren und kriegt kein Auge zu? Heute wollen wir mit Psalm 4, zusammen Psalm 4 studieren. Es ist, wie wir in Vers 1 lesen, ein Psalm Davids. David war ein Mann, dem können wir sicherlich alle zustimmen, der den einen oder anderen Grund gehabt haben müsste, nachts weder gut ein- noch durchzuschlafen. Er war ja König. Er hatte Regierungsverantwortung. Das alleine schon kann man, wie man in Niedersachsen weiß, zu Schlafstörungen führen, nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten. Dabei hatte aber David noch viele zahlreiche weitere Gründe gehabt. Seine Vergangenheit als Gejagter eines schizophrenen Königs Saul, dem zur Unzeit durchaus mal ein Speer zu entgleiten vermochte, ein machtlustiger Sohn, der selbst vor dem Vatermord nicht zurückschreckte, ein brennendes Gewissen, weil er Ehebruch mit der Frau eines treuen Soldaten begangen hatte, weil er genau diesen Soldaten zur Vertuschung der ungewollten Schwangerschaft kurzerhand später dreist und kaltblütig exekutieren ließ und weil dann auch noch sein neugeborener Sohn verstarb aufgrund seiner Schuld. Was David, wie man in Berichten aus 2. Samuel 12 entnehmen kann, schwer zu schaffen machte. Trotzdem schreibt er zum Ende unseres Psalms in Vers 9, in Frieden werde ich mich hinlegen und schlafen. Wie konnte so jemand ruhig schlafen? Er hatte unsere Schlafmittel nicht. Kognitive Verhaltenstherapie, die von vielen Leitlinien empfohlen wird, gab es in dieser speziellen Denkart noch nicht. Klar, Schlafhygiene, das ging. Das konnte man auch zu der Zeit schon gut beachten. Bildschirme gab es nicht, die man rechtzeitig ausschalten musste. Sportlich war David sicherlich auch. Doch aus seinem Psalm wird deutlich, was ihm vor allem half, mit all diesen Herausforderungen umzugehen. Das war das Gebet. Und eines dieser Gebete ist eben unser Psalm, den wir heute besser kennenlernen wollen. Und durch diesen Psalm dürfen wir von David lernen, wie er gebetet hat. Und dass er uns sicherlich auch sagen würde, wie unser Titel heute heißt, wer betet, schläft besser. Doch dieses Gebet, das uns vorliegt, ist nicht nur ein Auszug eines Gebetsbüchleins, eines zurückgezogenen Geistlichen, das uns überraschenderweise erhalten geblieben ist. Nein, es heißt ja in Vers 1, dass es dem Musikmeister übergeben werden sollte zum Saitenspiel. David hat diesen Psalm also für den öffentlichen Gesang, für den Gemeindegesang, also wie heute, komponiert. Auch für uns, damit wir beten lernen, wie er gebetet hat. Damit wir ermutigt werden dürfen durch genau die Wahrheiten, die ihn in seinen Herausforderungen ermutigt und durchgetragen haben. In diesem Psalm, das werden wir sehen, geht es aber weniger darum, ruhiger zu schlafen. Das ist ein netter Nebeneffekt. Es geht vielmehr darum, dass wir Gott wohlgefällig auf unsere Umstände, auf unsere Herausforderungen reagieren können. Und hinter David, dem Autor des Psalms, stand ja Gott, der diesen Psalm für sein Wort die Bibel schreiben ließ. Lasst uns den Text ab Vers 2 deshalb noch einmal lesen, Vers für Vers. Ich lese nach der Menge Übersetzung, die ich an einer Stelle, auf die ich auch noch eingehen werde, modifiziert habe. Wenn ich rufe, erhöre mich, du Gott meiner Gerechtigkeit, in Bedrängnis schaffe mir Raum, sei mir gnädig und höre mein Gebet. Ihr Herrensöhne, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie lange noch wollt ihr an eitlem Hangen auf Lügen ausgehen, Selah? Erkennt doch, dass der Herr den ihm Getreuen sich auserkoren. Der Herr vernimmt's, wenn ich zu ihm rufe. Seid zornerregt, doch versündigt euch nicht. Denkt nach im Stillen auf eurem Lager und schweigt, Selah. Bringt Opfer der Gerechtigkeit dar und vertraut auf dem Herrn. Es sagen gar viele, wer lässt Gutes uns schauen? Lasst leuchten über uns, o Herr, das Licht deines Angesichts. Du hast mir größere Freude ins Herz gegeben, als ihnen zur Zeit, wo sie Korn und Wein in Fülle haben. In Frieden will ich beides, mich niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich in Sicherheit wohnen. Wie man unschwer Vers 2 entnehmen kann, brennt David ein Anliegen unter den Nägeln. Und er beginnt mit dem einzig Sinnvollen, dem Gebet zu Gott. Ohne große Ausschmückungen und detaillierte Hintergrundanalysen ruft er laut um Hilfe. Wenn ich rufe, erhöre mich, du Gott meiner Gerechtigkeit, in der Enge hast du, verschaffe mir Raum, sei mir gnädig und höre mein Gebet. Die Not bricht sich einfach Bahn in diesem ersten Vers. Und auch wenn die Befehlsform mehrmals verwendet wird, gleicht Davids Ruf keinem Befehl. Vielmehr fleht David inständig, dass Gott ihn doch bitte hören wolle. Dabei bittet er dreierlei. Er bittet um Antwort, er bittet um Raum, Luther übersetzt Hilfe in Angst, er bittet um Gehör. Also zwei Drittel der Bitten beziehen sich nicht einmal auf ein spezifisches Gebetsanliegen, nur darauf, dass Gott doch bitte gnädig sei und höre und antworte. Natürlich gilt, dass wir Gott nichts befehlen, aber wir bitten ihn anständig im Beten, uns sein Ohr zu leihen und uns, wenn er gnädig sein möge, uns auch erhöre. Und das ist der erste Punkt unserer Predigt, dass wir erstens ringe um Gewährung, also ringen darum, dass Gott unser Gebetsanliegen gewährt. Zwischen der Bitte um Gehör und Antwort setzt David dann das eigentliche Gebetsanliegen. Im Bedrängnis schaffe mir Raum. Hier muss ich dringend eine Erklärung zu meiner bevorzugten Übersetzung liefern. In den meisten Übersetzungen, die Ihnen vorliegen mögen, wird das, was ich als Bitte bezeichnet habe, übersetzt als zurückliegende Tatsache. Du hast mir Raum geschaffen oder du hast mich getröstet in Angst. Ich will einen ganz kleinen Moment technisch werden, aber bleiben Sie bei mir. Es ist gleich vorbei. Ich habe mich einigen Kommentatoren angeschlossen, unter anderem Benedikt Peters, der dieses Verb, das dem zugrunde liegt, eben als Imperativ deutet. Denn das Problem an den Psalmen ist, dass für die Deutung generell im Hebräischen das Umfeld sehr entscheidend ist, damit wir wissen, was der Autor gemeint hat. Das ist natürlich in den Psalmen alles, wie generell in der Poesie, sehr verengt. Und dadurch ist das manchmal mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, wie man das übersetzt. Das so zu übersetzen, wie es hier der Form nach steht, im Hebräischen Perfekt, ist daher naheliegend, also in der Vergangenheitsform. Und es ist legitim, das in der deutschen Vergangenheitsform wiederzugeben. Doch der Hebräer kann durchaus in einer Verkettung von Befehlen oder Bitten diese hebräische Vergangenheitsform setzen und trotzdem ein Imperativ meinen, also ein Befehl. Warum kann er das machen? Der Hebräer würde vielleicht antworten, lo yadati. Er weiß keine Antwort darauf. Er macht es einfach. Und deshalb, weil es auch, denke ich, das Naheliegende in diesem Abschnitt ist, habe ich übersetzt in Bedrängnis, schaffe mir Raum. So, jetzt wird es wieder allgemein verständlicher. Die Gewissheit der göttlichen Erhörung, die in den meisten Übersetzungen dadurch deutlich wird, die haben wir dadurch aber nicht eingebüßt. Sie kommt noch. Bleibt also gespannt. Die dritte Bitte wollen wir uns jetzt vornehmen. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. David ist sich im Falle der Erhörung seines Gebets bewusst, dass diese nur durch Gottes Gnade erhört wird. Er hat kein Anrecht darauf. Und doch darf er wissen, dass Gott ihm gerne sein Ohr leiht. In Psalm 51 beschreibt er den Menschen, den Gott gerne hört, dessen Opfer er gerne annimmt. Er wird ein geängstetes und zerschlagenes Herz nicht verachten, sagt er. Und wer so betet, dem hört Gott auch gern zu. Wer so betet, übergibt aber auch einem anderen die Ehre. Beispiel, wenn Sie eine große Prüfung hinter sich bringen durften, ein Projekt auf der Arbeit endlich erledigt haben, irgendwas Großes, was Sie sich vorstellen, was Ihnen in den Sinn kommen mag. Und Sie für dieses Gelingen inständig gebetet haben, ach Gott, bitte steh mir bei und hilf mir, dann fällt die Ehre des Erfolgs einem anderen zu. Das ist ja keine Show, die wir veranstalten, wenn wir beten. Die Abhängigkeit ist echt, sie ist ernst. Wer so betet, weiß, dass der Erfolg von Gottes Gnade abhängt und dass er ohne Gottes Hilfe auch überhaupt nicht auskommen würde. Gebet ist keine Formalie, sie ist eine Notwendigkeit für den Gläubigen und die einzig hinreichende Bedingung für den Erfolg. Und glücklich ist das Volk, das einen König hat, der so betet. Es ist das genaue Gegenteil von der Einstellung, die unser 10. Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung am Mittwoch an den Tag legte. Zitat, ich will dem Deutschen Bundestag und den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land heute deshalb sagen, wir können alle Herausforderungen, ganz gleich wie groß sie sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen. Es gibt kein Problem, das wir jedenfalls auf Zeit nicht gemeinsam lösen können. Es liegt nicht an externen Einflüssen oder Ereignissen. Es liegt nur an uns selbst. Unser Land hat alle Stärken und alle Fähigkeiten, um wieder nach vorn zu kommen. Was wir brauchen, ist nicht mehr und nicht weniger als eine gemeinsame Kraftanstrengung. Das, so wahr mir Gott helfe, die Eidesformel, die Friedrich Merz, ein bekennender Katholik, zu Recht und Gott sei Dank ausgesprochen hat, findet sich in dieser Regierungserklärung inhaltlich nicht wieder. Nein, Herr Bundeskanzler, ora et labora, bete und arbeite. Ohne Gott wird es kein Gelingen geben, was auch immer der Mensch sich vornimmt. Aber lassen wir unseren Kanzler Kanzler sein. Wie gehen Sie an Herausforderungen heran? Eher wie unser Kanzler Merz oder wie Israels König David? Der Gläubige weiß, dass an Gottes Segen alles gelegen ist. Und deshalb wird er so wie David beten wollen. Haben Sie das schon einmal gemacht? Ist für Sie Gebet ein existenzieller Drang oder nur eine verstaubte Formalie? Sind Sie dir in der Enge Ihrer Not schon einmal vor Gott niedergefallen und haben fernab von jeder Gebetsstruktur einfach "Hilf mir, Vater" gerufen. Herr, ich weiß nicht weiter. Bitte gib mir Antwort. Leihe mir dein Ohr und sei mir elendem Sünder gnädig, der es nicht einmal wert ist, dass du ihn anhörst, geschweige denn er hörst. Aber das Schöne ist, dass Jesus selbst sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Warum betet man also? Warum betet David? Warum beten wir? Weil wir wissen, dass wir selbst nicht weiterkommen. Dass wir angewiesen sind auf den Stärkeren, der uns helfen möge. Ich sagte eben, glücklich das Volk, das einen König hat, der so betet. Aber glücklich ist auch jedermann, der so betet. David ist sich aber noch in einer anderen Hinsicht seiner Abhängigkeit bewusst, die in seiner Anrede an Gott deutlich wird. Er richtet ja seine Bitten nicht an irgendeinen Gott, sondern an den Gott seiner Gerechtigkeit. In Vers 2 sind wir immer noch. David beruft sich eben nicht auf seine Gerechtigkeit, er beruft sich auf den Gott seiner Gerechtigkeit. Dass David Gott so nennen kann, ist natürlich erstaunlich, war er es doch, der so viel Schuld auf sich geladen hatte, die wir am Anfang der Predigt ja bereits nochmal wiederholt haben. Doch nachdem David so viel Schuld auf sich geladen hatte und Nathan zu ihm kam, ihn überführte, stellte David direkt fest, dass er wahrlich gesündigt hatte und bekannte es in 2. Samuel 12. Und wir lesen, was dann auch sein Anliegen war, was er uns schildert in dem Gebet danach in Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und Gott hatte sein Gebet erhört und ihm vergeben. Aber kann das wirklich so einfach gehen? Kann Gott so viel Schuld, Ehebruch, Mord einfach vergeben? Wie Gott diese Bitte erhören konnte, erklärt uns Paulus in 2. Korinther 5, 20 bis 21. Zitat, so sind wir nun Botschafter in Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott konnte David tatsächlich vergeben, weil er wusste, dass er einige Jahrhunderte später seinen eigenen Sohn für Davids Schuld ans Kreuz hängen lassen würde. Und somit das Gerechtigkeitsdarlehen, der Gerechtigkeitsvorschuss, den er David geleistet hat, dann auf einen Schlag begleichen würde. Deshalb konnte Gott bei David das vollziehen, was Luther einen fröhlichen Wechsel nannte. Gott hatte David auf seine ehrliche Buße in 2. Samuel 12 und Psalm 51 seine Ungerechtigkeit abgenommen und David Gottes seine eigene Gerechtigkeit verliehen. Deshalb konnte David sowas Unerhörtes zu Protokoll geben. David hat dieses Lied bereits geschrieben, damit es auch wir singen können. Also er hat Gott seiner Gerechtigkeit genannt, aber es ist natürlich ein Psalm, den wir mitsingen sollen. Diesen Psalm kann aber nur jeder ernsthaft mitsingen, der wahrhaftig sagen kann, dass der Gott Davids auch der Gott seiner eigenen Gerechtigkeit ist. Und deshalb lautet unser zweiter Punkt, ringe um Gerechtigkeit. Nicht aus eigener Kraft, um es zu erwirken, sondern bis man eben dahin gekommen ist, dass Gott einem die Schuld vergibt, dass man sich ihm vor Füßen geworfen hat, sich seiner Schuld bewusst geworden ist und um Gnade gebeten hat, wie David. Vielleicht sagen Sie aber auch, so schlimm wie David steht es um mich nicht. Ich habe niemanden ermordet, ich habe nie die Ehe gebrochen. Ich brauche Gottes Gerechtigkeit nicht. Ich bin nicht ungerecht. Aber es gilt nicht, was wir in unseren Augen über uns denken, sondern das, was in Gottes Augen gilt. Und Gott sagt uns, dass allein eine Sünde reicht und ja, auch schon die klitzekleine Lüge, damit er uns in Ewigkeit richten muss. Sie reicht jede kleine Lüge, um uns vollkommen ungerecht vor Gott dastehen zu lassen. Denn Gott, für Gott ist jede kleine Sünde viel zu groß. Aber ist das schlimm? Ist das schlimm, wenn man vor Gott ungerecht dasteht? Gott ist doch ein Gott der Liebe. Am Ende werden doch alle begnadigt. Nein, das ist ein Irrtum. Ewige Trennung von Gott und ewiges Gerecht durch Gott muss unsere Ungerechtigkeit zur Folge haben, weil er eben der Gott der Gerechtigkeit ist, der Heilige, der keine Ungerechtigkeit dulden kann. Und das Gericht wird die Hölle sein, und das nicht in einem umgangssprachlichen Sinne, das war die Hölle, sondern im realen, unvorstellbar leidvollen Sinne. Und wie sehr Gott Sünde hasst, wurde ja gerade dadurch deutlich, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Deswegen warnt Gott uns inständig in seinem Wort, dass wir doch bitte uns zu ihm wenden, solange es noch geht. Denn spätestens, wenn wir sterben, wird das nicht mehr möglich sein. Dann werden wir uns vor Gott zu verantworten haben, dass wir ihm nicht rechtzeitig, wie David Buße getan haben, ihm uns nicht rechtzeitig unterworfen haben und ihn nicht rechtzeitig um Gnade angefleht haben. Deshalb frage ich dich, kannst du Gott so ansprechen wie David? Kannst du Gott, Gott meiner Gerechtigkeit nennen? Wenn nicht, möchte ich dich bitten, dir dringend zu überlegen, ob du in diesem Zustand willentlich verbleiben möchtest, mit all den Folgen, die ich gerade beschrieben habe. Prüfe es für dich, ob du bereit bist, auf dich zu nehmen, was auf jeden von uns ohne Gottes Gerechtigkeit zukommen muss. Es ist deine Verantwortung. David entschied sich dafür, für seine Schuld einzugestehen und schreibt dann, was möchte er jetzt tun in Psalm 51, Vers 15? Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. David hatte einen Nathan, der ihn auf seine überreiche Sünde hinwies. Und er möchte auch uns ein Nathan sein. Deswegen lesen wir weiter in Vers 3, dass er sich jetzt einer neuen Personengruppe zuwendet. Menge übersetzt, ihr Herrensöhne. Ganz wortlich könnte man sagen, ihr Söhne eines Mannes. David tritt merklich aus seinem Gebetskämmerlein heraus und wir werden wieder daran erinnert, dass dieser Psalm natürlich für den öffentlichen Gesang gedacht war. Eine gesungene Predigt. Und in dieser wendet er sich jetzt an seine Gegner. Wer genau diese Herrensöhne waren, bleibt unklar. Luther übersetzt aber auch nach dem Sinn nach sehr schön, ihr lieben Herren, und fügt dann die Bemerkung hinzu, ihr großen Hansen und was etwas gelten will. Vielleicht hatte er recht damit und es kam David weniger auf den Stand an, als eher auf das, was sie tun. Und das kann man klar lesen, was sie getan haben. Denn David fragt, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Ihr, wie lange noch wollt ihr an eitlem Hangen auf Lüge ausgehen, Seela? Dreierlei wieder zeigt David hier auf, was eben diese Herren, diese Werten tun. Sie schänden erstens Davids Ehre. Sie lieben, man kann auch Nichtiges übersetzen, sie suchen Lüge. Auf irgendeine Art und Weise verleugneten sie David, griffen ihn dabei persönlich und seine Ehre an. Und die dauernden Angriffe seiner Gegner sind der Grund für die Enge, für die Angst, die er in Vers 2 beschrieben hatte. David treiben offensichtlich die andauernden Rufmorde umher, und er fragt, wie lange sie noch damit fortfahren wollen, seine Ehre, seine königliche Ehre, wohlgemerkt, die ihm ja auch von Gott verliehen wurde, zu verunglimpfen. Dabei verweist er in diesem Rechtsstreit wiederum auf den Gott seiner Gerechtigkeit zurück. Und das führt seinen Gegnern, aber offensichtlich auch ihm selbst, folgende Realität vor Augen, die sie unterschätzen, die sie ignorieren. Vers 4. Erkenne doch, dass der Herr den ihm Getreuen sich auserkoren hat. Oder andere übersetzen, Luther übersetzt, wunderbar führt. Der Getreue, auf Hebräisch Chassid, nach Vers 4, ist der, der Gottes Güte, Hebräisch Chesed, empfangen hat. David wusste natürlich, dass Gott ihn auserkoren hat, weil Samuel das ganz klar sichtbar durch eine Salbung an ihm vollzogen hat. Er wurde von ihm ausgesondert, eben in besonderer Weise von Gott. Und wenn Gott ihn so für sich auserkoren hat, sind sich die Gegner eigentlich sicher, dass sie dieses Lügenspiel dann noch so weiter treiben wollen? Bis wann wollt ihr euch gegen den richten, den Gott für sich ausgesondert hat? Überlegt euch gut, ob ihr das weiterhin tun wollt. Irgendwann wird es enden, könnte man vielleicht das, was David hier schreibt, umschreiben. Während David staunt seine Aussonderung als Gottes Geschätzter schildert, merkt man, dass er vom persönlichen oder vom unpersönlicheren Gott meiner Gerechtigkeit zum persönlichen Gottesnamen übergeht. Jahwe, der Herr, und das fortan und bis zum Ende des Psalms auch so weiterführt. Dadurch sollen die werten Herren erkennen, dass sie sich, indem sie sich gegen den von Gott Auserkorenen erheben, sich gegen Gott selbst eigentlich auflehnen. Und wie als würde das für ihn selbst auch an diese Realität erinnern, muss er noch einen Gewissheitszusatz hinzufügen. Jahwe, der Herr, hört, wenn ich zu ihm rufe. Das ist Vers 2. Nur eben anders. Die gleichen Worte, eine neue Gewissheit. Und in dieser Gewissheit schwingt kein Zweifel mit von Vers 4. Es ist die feste Gewissheit, dass Gott auf sein Gebet hören wird. Das ist das Gottvertrauen, das er uns auch mitgeben will, das er uns vorleben will. Deshalb sind wir bei unserem dritten Punkt, ringe um Gottvertrauen. Deshalb, ihr Herren, seid ihr euch sicher, dass ihr so lange weiter mit eurem Gespött, eurer List fortfahren wollt. Wenn ich meinen Gott anrufe, seid ihr euch dann sicher, dass er mich nicht aus eurer Hand befreien wird? Überlegt es euch gut. Dabei ist natürlich wichtig, dass es noch weitere Unterschiede zwischen den Gegnern Davids und David gab. David liebte nicht Nichtiges. David hasste Lüge. David wollte das, was Gott wollte. Und es ist kein Zufall, dass dieser Psalm der zweite Psalm nach dem zweiten Psalm ist, in dem es gleich am Anfang heißt: Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande, uns von uns werfen ihre Stricke. Völker, Heiden und Herren lehnen sich primär nicht wegen David auf, sondern weil er der Ausgesonderte Gottes ist, weil Gott hinter David steht. Und so geht es eigentlich gar nicht darum, dass Davids Ehre geschändet wird, sondern Gottes Ehre. Und jetzt könnte man einwenden, dass das alles eben nur für David gilt. Er war halt der König, der Gesalbte. Aber, wie Paulus schreibt in Römer 8, Vers 33, wir sind in einer ähnlichen Situation. Dort spricht er: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Man könnte fortführen aus dem Psalm oder Lüge oder Gespött. Dabei meint Paulus nicht, dass keine Anklage erhoben werden. Ja, ganz im Gegenteil. Nur, dass diese Anklagen überhaupt keine Basis haben, dass es Lug und Trug sind. Aber danach trachten im Letzten die Feinde Gottes. Und der Gewissheit, dass Gott uns beisteht, dürfen wir uns deshalb wie David bewusst sein. Auch wenn es mal wehtut. für Gott und seine Gebote einzustehen. Hauptsache, es trennt uns nicht von Gott. Aber davor brauchen wir ja keine Angst zu haben. Es wird uns nichts von Gott trennen. Unsere Waffe gegenüber Verunglimpfung ist deshalb, dass wir uns wie David daran erinnern, wie Gott uns sieht als seine Auserwählten und uns daran erinnern, was er über uns sagt. Und dass wir mit derselben Gewissheit wie David beten, der Herr vernimmt's, wenn ich zu ihm rufe. Diese Zuversicht soll uns Mut machen, froh und frei auf Ungläubige zuzugehen, auf Leute, die sich potenziell ärgern über das, was wir zu sagen haben. Und wisst ihr was? Genau das tut David jetzt ab Vers 5. Seid zornerregt, doch sündigt nicht. Sprecht in eurem Herzen auf eurem Lager und schweigt, Selah. Sündigt nicht, wenn ihr zürnt. Wie beides zusammengehen kann, schließt er direkt an. Redet in eurem Herzen, wo es niemand hört, auf eurem Lager, wo euch niemand sehen kann, und schweigt, sodass ihr nicht sündigt, wenn ihr im Zorne sprecht. Zürnt ruhig, aber seht zu, dass ihr euch nicht versündigt vor Gott. Also behaltet es am besten für euch. Stattdessen sollen sie nach Vers 6 etwas anderes tun. Sie sollen stattdessen Opfer der Gerechtigkeit darbringen und dem Herrn vertrauen. Und man kann diese Formulierung, wie Luther treffend wiedergeben, opfert rechte Opfer. Was sind das für Opfer, die Gott gefallen? Asaf spricht darüber in Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Werk, das ich ihm zeige, das Heil Gottes. Rechte Opfer sind in diesem Sinne aber auch Opfer, die Gott wohlgefallen. Wir hatten diese Stelle auch schon, Psalm 51, Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstigtes und geschlagenes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und das darf man nicht falsch verstehen. David hat Schlacht, Speise, Brand und Sündopfer gebracht. Natürlich, Gott hatte es ja geboten. Doch Gott möchte keine Opfer, die aus Zwang gebracht werden, auch nicht aus Gewohnheit, sondern aus dem inneren Antrieb, Gott zu gefallen. Und wer diesen Antrieb hat, wird Gott natürlich auch gerne gehorchen. Wie David es in Psalm 40 formuliert, Schlachtopfer und Speiseopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Statt also weiterhin nach Lug und Trug zu suchen, sollen die werten Herren Gott wohlgefallen und nicht gegen ihn antreten. Und so ist das ein öffentlicher Aufruf zur Buße, zu Gehorsam gegenüber Gott. Weshalb unser vierter Punkt lautet, ringe um Gehorsam. Die Bundestagspräsidentin und bekennende Katholikin Julia Klöckner veranlasste gestern zum 17. Mai einer Tradition ihrer Vorgängerin Bärbel Baas folgend, die Regenbogenflagge am Bundestag wehen zu lassen. Sie erklärte dazu, Zitat, Homosexualität war in Deutschland lange strafbar. Es dauerte Jahrzehnte, bis die Strafbarkeit endlich fiel. Und erst am 17. Mai 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten. Dieser Tag wurde entscheidend im Kampf gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit und Gleichwertigkeit aller Menschen. Zitat Ende. Und deshalb wolle sie an eben diesem Tag die Regenbogenflagge wehen lassen. Als bekennende Katholikin und studierte Theologin müsste sie wissen, dass die Akzeptanz der Homosexualität als legitime Praxis der expliziten wörtlichen Lehre der Bibel nach 1. Mose 1 bis 2, 3. Mose 18, 22, Römer 1 ab 24, 1. Korinther 6, 9, 1. Timotheus 1, 10 und viele weitere entgegensteht, und zwar drastisch entgegensteht. Die Bibel diskriminiert, also unterscheidet letztlich, definitiv zwischen Gott wohlgefälliger und nicht wohlgefälliger Sexualpraxis. Dabei akzeptiert sie selbstverständlich, als wäre das etwas Neues, die Unterschiedlichkeit und Gleichwertigkeit aller Menschen. Zum Beispiel von Mann und Frau. Ein drittes gibt es nicht, weitere Möglichkeiten auch nicht. Und trotzdem erlaubt Gott Sexualität nur in dem Rahmen, den er vorgegeben hat, in einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Davon abzuweichen, war, ist und bleibt dem Herrn ein Gräuel. Und dass gesagt wird, dass das nicht so sei, dass das Menschen diskriminieren würde, unterdrücken würde, das ist eine Lüge. Eine Regenbogenfahne am Reichstag wehen zu lassen, ist deshalb kein Opfer der Gerechtigkeit, die wir Gott bringen sollen. Es ist ein unrechtmäßiges Opfer an den Zeitgeist, der Gottesgebote verachtet. Und der zürnt leider nicht auf seinem Lager, sondern öffentlich zürnt über die Gebote Gottes. Und dabei wird die Lüge ständig verbreitet, dass Gott ein Gott ist, der Homosexuelle hasst, weil er ihre Praxis nicht zulässt. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Für uns alle ist Jesus gestorben, da wir ausnahmslos alle Sünder sind. Aber diese Wahrheit wird verdreht. In einer hitzigen Debatte mit einer meinerseits sehr geschätzten Kommilitonin sagte sie mir sinngemäß ins Angesicht: Wenn dein Gott ein Gott ist, der will, dass Homosexuelle ihrer Natur, ihrem Verlangen nicht nachgehen dürfen, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Dann gehe ich lieber in die Hölle, als in Ewigkeit mit so einem Gott Gemeinschaft haben zu müssen. Ich bete nach wie vor dafür, dass Gott ihr schenken möge, dass der Wahnsinn, der in diesem Satz deutlich wird, dass sie den erkennen möge und das Gegenteil verlangt. Was für eine Verdrehung der Realität. Aber das ist das, was David eben in Vers 3 beschrieben hat. Und diese Leute ruft er zur Buße. Was sie tun, nicht weiter zu verbreiten, nicht zu praktizieren. Stattdessen sagt David, bringt Opfer der Gerechtigkeit dar und vertraut auf Jahwe. Sich auch darauf, dass es Gott es gut mit den Menschen meint, selbst mit denen, die homosexuelle Neigung haben und diesen aus Gehorsam nicht nachgehen. Jeder, muss man nämlich dazu sagen, ist Gott wohlgefällig, der seinen sündigen Neigungen, und es gibt ja etliche, nicht nachgibt und Gott lieber gehorsam ist und das gern. So sollten wir tun, was David uns in Psalm 37, Vers 5 empfiehlt. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Das ist das, was David sagt, wenn er in unserem Text sagt, in Vers 6, vertraut auf den Herrn. Zuletzt wendet sich David aber einer weiteren Gruppe zu. Einem weiteren Gegner, der ihm sicherlich auch immer wieder zu schaffen gemacht hat. In Vers 3 war es der Gegner von außen. Nun in Vers 7 ist es der Gegner von innen, der Zweifel. Es sagen gar viele, wer wird uns Gutes sehen lassen? Die Verzweiflung in diesem Ausspruch ist deutlich vernehmbar. Dieses hoffnungslose Fragen kennt sicherlich und wahrscheinlich jeder, nicht nur von anderen, sondern auch von sich selbst. Und vielleicht hat auch David das von seinen Anhängern gehört. In all diesen Anfechtungen, diesen Lügen, und sie bereichern sich dabei. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Dieses hoffnungslose Fragen. Und im Angesicht von Kriegen, Naturkatastrophen, Rezession, Hunger, Krankheit in der dritten Welt, Hunger in der dritten Welt, Krankheit überall und des drohenden Todes für uns alle. Wo soll da Gutes sein? Wenn eine Zeitenwende auf die nächste folgt, die Krisen sich überschlagen, gibt es überhaupt Gutes in der Welt? Doch es braucht an sich nicht so abstrakt und fern sein. Stell dir vor, in deiner Familie erkrankt jemand an Lungenkrebs oder hat einen schweren Unfall erlitten und er wird niemals wieder laufen oder sprechen können. Oder jemand ist schwer an Alzheimer erkrankt und kann sich nicht mal mehr an deinen Namen erinnern. Kann darin irgendetwas Gutes liegen? Es braucht aber auch hier nicht so groß, so einzigartig zu sein. Der Alltag bringt doch genügend Zweifelsmomente mit sich. Wofür müht man sich eigentlich die ganze Zeit ab auf der Arbeit? Hat Probleme mit dem Chef, den Mitarbeitern, den Kommilitonen, Mitschülern, Freunden? schon wieder eine nahezu unbezahlbare Rechnung und zum ungünstigsten Zeitpunkt bleibt auch noch das Auto stehen. Sogar kleine Kinder schaffen es bei Zeiten, paradoxerweise muss ich betonen, nach einem langen Tag, dass man an der Existenz des Guten zu zweifeln vermag. Aber man muss auch sagen, dass man dann häufig eher daran zweifelt, dass Gott wirklich Gutes in einem selbst gewirkt hat und einen verändert. Was machen wir dann in diesen dunklen Zeiten, wenn es keine Hoffnung gibt? Wir suchen einen Hoffnungsträger. Wer lässt uns Gutes schauen? Ist es die neue Regierung, die letzte Patrone der Demokratie? Ist es der Sozialismus, in der die Reichen endlich nicht mehr die Armen ausbeuten können? Ist es das optimale Steuersystem, in der die Reichen endlich sich nicht mehr durch Cum-Ex oder Cum-Cum bereichern dürfen? Ist es die Wissenschaft, die endlich den Krebs besiegt? Sind es die europäischen Energie- und Klimaziele, die, wenn wir sie einhalten können, die menschengemachte globale Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst unter 1,5 Grad Celsius halten können? Sind es die, die uns Gutes bringen? Nein. Sie alle werden uns das Gute nicht sehen lassen. Wer dann? David weiß die Antwort und er muss uns noch nicht mal, jedenfalls nicht direkt, den Namen geben. Er geht direkt zum Bittgebet über. Lass leuchten über uns das Licht deines Angesichts, Herr. Und ich denke, jeder, der einige Zeit in einem dunklen Büro oder so verbracht hat und dann endlich wieder die Sonne sieht, der kann dieses Gefühl, was da mitspringt, nachvollziehen. Der Heilige Gottes, der sucht nämlich an der richtigen Stelle nach dem Guten. Er weiß, von wo sein Licht, seine Sonne ihm scheint. Zweifle also nicht an dem Guten, sondern, das ist unser fünfter Punkt, ringe um Gewissheit. Gewissheit statt Zweifel. Gewissheit des Guten. Weil David schon jeden aufgerufen hat, sich eingeschlossen, Gott zu vertrauen, brauchte er gar nicht mehr groß diesen Zweifel zu beantworten. Und deshalb kehrte einfach den aaronitischen Segen um, den wir ja auch immer zum Ende des Gottesdienstes auch gleich immer wieder hören und uns durch ihn segnen lassen, wo es heißt, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. David bittet somit darum, dass Gott eine Verheißung, die Gott selbst für alle Gläubigen im Allgemeinen gegeben hat, dass Gott diese Verheißung in seiner spezifischen Lebenssituation Wirklichkeit werden lasse. Und das gibt ihm die Zuversicht, nicht an dem Guten zu zweifeln, nicht an Gott zu zweifeln. Und das würde uns auch die Möglichkeit geben, wenn wir es einmal nicht schaffen, hinzuschauen, wie reich uns Gott tagtäglich über die Maßen mit Guten überschüttet. So können wir auch durch den Tag gehen, auch du, selbst wenn du manchmal zweifeln magst, weil Gott dich das Gute sehen lassen möchte. Erinnere dich an die Punkte, die wir heute durchgesprochen haben. Geh auf die Knie und ringe erstens um Gewährung, dass Gott dein Gebet wirklich hören möge. Zweitens um Gerechtigkeit, dass du vor Gott gerechtfertigt dastehst, dass er der Gott deiner Gerechtigkeit ist und dass du gerechtfertigterweise vor ihn treten kannst. Ringe drittens um Gottvertrauen, dass er dir Gewissheit seines Schutzes unabhängig von äußeren Angriffen gibt. Viertens ringe um Gehorsam, indem du Gott vertraust, dass er es gut mit dir meint, egal was er dir gebietet. Und fünftens und letztens ringe um Gewissheit, sodass du weißt, dass Gott das Beste für dich will. Und das alles natürlich nicht als Selbsteinredung, so als Autosuggestion, so als müssten wir Christen uns das alles einreden, um es ernsthaft zu glauben. Nein, sondern als echtes, ehrliches Ringen im Gebet vor Gott. Und wenn du das getan hast, dann kann Folgendes passieren, was so verwunderlich auf einmal zu hören kommt in diesen Psalmen, nach diesen dunklen Momenten, vor allem aus Vers 2. Wenn du das getan hast, dann kann sechstens Folgendes passieren, was wir zum Schluss noch kurz behandeln wollen. Gewinne Glück und Gelassenheit. Zum Schluss zeigt David uns nämlich das Ergebnis seines Rings, das Gott selbst in ihn bewirkt hat. Und so stellt er in Vers 8 fest, du hast Freude in mein Herz gegeben. Mehr als ihnen zur Zeit, wo sie Korn und Wein in Fülle haben. David weiß, dass Gott ihn erhören wird. Und deswegen durchzieht das Gebet die Gewissheit des erhörten Gebets. Und darüber freut er sich jetzt schon mit einer Freude, die unabhängig von den Umständen ist, weil sie auf Gottvertrauen aufgebaut ist. Wenn die anderen, zum Beispiel die Herrensöhne, diese edlen Herren aus Vers 3, die nach Lug und Trug und Nichtigem trachten, wenn die anderen Korn und Most in Fülle haben und alle Reichtümer dieser Welt, selbst wenn sie ungerecht erworben wurden, dann bin ich trotzdem froh, weil du, Herr, es mir schenkst. Und so können wir tatsächlich für die Freude ringen, zu der uns ja Paulus aufruft in Philipper 4, Vers 4 bis 7. Das ist der Weg, wie wir seinem Auftrag nachgehen können, wo es heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Man könnte meinen, dass Paulus tatsächlich unseren Psalm auch gekannt hätte. Er sprach ja von dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und so geht es auch weiter in Vers 9. In Frieden will ich beides, mich niederlegen und schlafen. Denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Was für eine Ermutigung. David ist in einer prekären Situation und doch in Bedrängnis, im Krieg quasi, und trotzdem kann er von Frieden und Freude reden. Ja, er hat sogar Friede und Freude. Alles, nachdem er gebetet und sich seiner Stellung vor Gott wieder vor Augen geführt hat. Und wenn man das einmal errungen hat, diesen Frieden und diese Freude, ja wahrlich, dann lässt es sich gut schlafen. Aber wie ihr gesehen habt, geht es in diesem Psalm eben nicht nur um eine angenehme Nachtruhe. Wenn du also wieder merkst, dass dir die Freude ausgeht, dir die Wogen der Unruhe wieder zu Kopf steigen und du dir echte Freude und wirkliche Ruhe wünschst, wirkliche Gelassenheit, dann geh zurück zu diesem Psalm. Ich hoffe, dass du Vers 8 und Vers 9 mitreden kannst. Auf jeden Fall nach dieser Predigt. Wenn nicht, dann möchte ich dir noch einmal die Lektüre dieses Psalms anbefehlen, dass du wirklich ringst um seine Inhalte. Denn ich bin überzeugt, dass wir alle, so wie David, durch dieses Wort ebenfalls echte Freude und Friede genießen dürfen, wenn wir uns an Gott klammern. Wenn du das noch nicht hast, frag dich, hast du zu Gott gerufen? Hast du dir, wenn du den Gott der Gerechtigkeit als deinen Gott angenommen hast, vor Augen geführt, dass er dir wirklich vergeben hat, dass du sein Auserkorener, sein Freuer, Frommer bist, den er für sich ausgesondert hat, der dein Gebet gewisslich hören wird, der das Licht seines Angesichts über dir leuchten lassen will. Und auch wenn es nicht für jeden Einzelfall gelten mag, so glaube ich doch, dass wer Gott so vertraut, dass dieser auch besser durch den Tag gehen wird und auch besser schlafen wird. Letztlich bin ich aber vollkommen überzeugt, dass nur jemand, der so wie David glaubt, gut vorbereitet darauf ist, um in Frieden und Freuden auch zur letzten Ruhe einzuschlafen. Und so möchte ich noch einmal beten. Herr, du großer, allmächtiger Gott, du Gott der Gerechtigkeit, der du auch der Gott unserer Gerechtigkeit sein möchtest und bei vielen auch bist. Danke, dass du unser Herr bist, dass du uns so überschüttest mit Guten, dass es uns an nichts ermangeln muss und dass wir tatsächlich Frieden und Freude in einer freud- und friedlosen Welt haben dürfen. Und so vergewissere uns das doch immer wieder, dass du ein großer, gütiger Herr bist und dass diese Freude und dieser Friede auch von uns nach außen strahlt, zu den Menschen, dass sie sehen, was für ein gütiger Herr du bist. Amen.